Von den Haltungsformen habe ich mich gewundert, wie gleich wir da waren vorher. Und auch jetzt haben wir natürlich an den Haltungsformen ja nichts geändert.
Das ist Schnackland Fluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. Ihr hört die vierte von vier Folgen unserer Sonderreihe Generation auf den Höfen, präsentiert von der BASF. Heute bin ich bei Bernd Lohmann, 62, aus Hückeswagen im Bergischen Land. Bernd Lohmann hat 2016 seinen Milchviehbetrieb auf Bioproduktion umgestellt und ist dann, nachdem er 7 Jahre nach Biostandard produziert hat, im letzten Jahr wieder zurückgewechselt in die konventionelle Produktion. Was hat ihm wirtschaftlich das Genick gebrochen? Darüber sprechen wir. Und auch darüber, wie dieser Wechsel vom Wechsel von Berufskollegen und von Verbrauchern wahrgenommen wurde. Denn Bernd Lohmann kann aus einer ganz spannenden Perspektive berichten. Er führt nämlich neben seinem Milchviehbetrieb auch einen Pensionspferdebetrieb mit über 100 Einstellern und hat dementsprechend die Verbraucher direkt bei sich auf dem Hof. Sie haben 7 Jahre lang nach Biostandard Milch produziert und Ihre Kühe gehalten. Im letzten Jahr, also 2023 war es, glaube ich, haben Sie wieder quasi Rolle rückwärts, einmal zurück zur konventionellen Produktion. War das eine Kopfentscheidung oder war das eine Bauchentscheidung?
Ich würde sagen, eine Kopfentscheidung, weil sich das wirtschaftlich nicht mehr getragen hat. Zu dem Zeitpunkt waren die Milchpreise fast identisch. Da waren nur noch 5, 6, 7 Cent Unterschied, wenn überhaupt.
Von konventioneller Milch auf Biomilch.
Und der größte Kostenfaktor bei uns war eben das Zukaufkraftfutter. Egal ob für die Jungtiere oder für die Kühe. Und das hätte uns, wenn wir das weiter so gemacht hätten, zu dem Zeitpunkt auch wirklich finanziell das Genick gebrochen.
War das gerade so ein Peak des Kraftfutters? Hat sich das so hochge...
Wir lagen bei 65, 70 Euro der Doppelzentner. Wir hatten 15.000 bis 20.000 Euro im Monat an Kraftfutterkosten. Und dann bei unseren 100 Kühen, das ging gar nicht.
Was hätten Sie da für Milchpreis gebraucht?
Da hätten wir zu der Zeit bestimmt schon 8, 9 Cent mehr gebraucht. Ja, so, und dann, wie gesagt, der Milchpreis, ich glaube, das kam auch ein bisschen über die Corona-Krise. Da ist bei den ganzen Verbrauchern, die Verbraucher haben nicht mehr die teuren Nahrungsmittel gekauft, das wurde überall das Geld so knapp. Dann kam die Inflation und Ukraine-Krieg und so weiter. Und dann hörte man ja auch überall in den Medien, dass der Bio-Absatz deutlich geschrumpft war.
Es gab einmal so einen kleinen Peak ganz am Anfang von Corona, ne? Da auch Direktvermarktung und so ist da richtig angestiegen.
Ja,
und dann,
wutsch. Genau, dafür hat Corona viel zu lange gedauert. Und, dann kam die Inflation und dann haben die Leute nicht mehr darauf geachtet, auf die Qualität, sag ich mal, oder wie gesund, sondern Hauptsache sie haben auch günstige Lebensmittel gekauft. Und da muss man ja ganz, ganz klar auch sagen, gerade in Deutschland ist der Standard der Lebensmittel ja so hoch, wo ich selber genauso gut ein Nicht-Bio-Stück Fleisch oder Gemüse mit genauso einem Appetit essen würde oder für mich das genauso ein hoher Standard ist wie das andere. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Ideologie.
An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Bernd Lohmann und ich sitzen während unseres Gesprächs in seinem Agrarbüro, direkt neben seinen Melkrobotern. Um das Büro schön warm zu halten, leitet Lohmann die Abwärme des Kompressors vom Melkroboter direkt in sein Büro. Gute Idee, würde ich mal sagen. Allerdings auch eine ziemlich laute Idee. Denn immer, wenn eine Kuh in den Roboter zum Melken geht, springt der Kompressor an. Und dann brummt es. Das werdet ihr gleich hören. Das Brummen ist nach einer Minute wieder vorbei. Aber während unserer Aufnahme wollen noch 2 weitere Kühe gemolken werden. Und dann brummt es dementsprechend noch 2 weitere Male. Das tut mir leid, aber betrachtet es einfach mal als authentisches Hintergrundgebrumme. Und jetzt zurück zum Futter.
War schon, ich sag mal, immer recht teuer, dass es so ungefähr knapp doppelt so teuer war wie das normale Milchleistungsfutter. Aber auf jeden Fall nicht so in diesem Ausmaß. Wir sind Zuchtbetrieb und ich konnte mir dann auch nicht mehr angucken, wenn das Kraftfutter so teuer ist. Und dann wird man so sparsam und man donnert nicht so viel Kraftfutter auch in die Jungviehaufzucht rein, wie man das normalerweise im konventionellen Betrieb macht, um gut entwickelte Tiere zu haben. Ich sag mal, der Entwicklungsstatus meiner Jungtiere, das war wirklich echt schlecht geworden. Es wurde einfach am Kraftfutter gespart, auch in der Jungviehaufzucht. Und beim Milchvieh eben auch. Ja, dann haben wir gesagt, nee, da müssen wir eben von weg.
Also war eher eine Kopfentscheidung, war eine Rechenentscheidung. Der Umstieg auf Bio damals, also 2016 ungefähr, das war dann aber de facto eine Bauchentscheidung, also eine Entscheidung aus Überzeugung oder was auch eine?
Auch beides. Ich bin also nie der Biomensch gewesen, der ja mit selbstgestrickten Pullovern rumlief oder mit Birkenstocks.
Das kann ich mir so irgendwie gar nicht vorstellen.
Zu dem Zeitpunkt, wo wir umgestellt haben, da war da ein Milchpreisunterschied von knapp 20 Cent. Und das war sehr lukrativ. Und dann hatte ich einfach mal nachgefragt, was muss ich denn erfüllen, um bei EU Bio einzusteigen? Und dann ist so ein Auditor mal hier gewesen und der hat sich da mal unseren Stall angeguckt. Und dann hat er gesagt, Mensch, Lohmann, warum bist du nicht schon seit 10 Jahren Bio? Du brauchst da so gut wie nichts ändern. Wir mussten wirklich, wir haben mit 2.000-3.000 Euro, sag ich mal, an den Haltungsbedingungen, haben wir im Jungviehbereich was geändert, dass die Ausläufe dabei hatten.
Also Haltungsbedingungen hatten sie eh schon fast erfüllt.
Ja.
Nur ein paar tausend Euro Investitionen.
Man sagt da immer so, spaßeshalber, die müssen auch gerade, wenn sie hochgucken, in den Himmel gucken können, die dürfen kein Dach über dem Kopf haben. Das sind ja eben diese Ausläufe, sag ich mal, die man da machen muss. Und das war eigentlich mit ein paar Gitter, das war eigentlich alles, was wir ändern mussten. Ansonsten, der ganze Standard, sag ich mal, war da. Und manche Dinge waren auch einfacher wie konventionell, zum Beispiel haben wir auch heute noch extensiviert, da dürfen wir gar nicht so viele Tiere halten, da ist diese 1,4 GV-Regelung. Und bei Bio war das nicht, da konnten wir auch über 2 GV halten. Ja, und da war das deutlich einfacher. Was nicht mehr so schön war, aber es ging halt auch, dass wir keine Maissilage mehr hatten. Man kann zwar auch Mais natürlich auch ökologisch anbauen, wir haben das auch mal versucht, aber das war vom Kosten-Nutzen, von dem Ertrag, der dann darunter kam, ohne Pflanzenschutzmittel, war das sehr schwierig. Und dann haben wir, unser Acker haben wir dann alles Kleegras gemacht und haben dann mit Kleegras gefahren und dann eben Mais in dem Mischfutter, was mit dem Mischwagen reinkommt, also im Ausgangsfutter haben wir da höheren Maisanteil reingemischt. Mhm. War alles machbar. Die Kühe waren in der Biozeit sehr, ja, wie soll ich sagen, von der Kondition sehr sportlich unterwegs. Da gab es keine verfetteten Kühe oder irgendwas, weil die eben kein Mais hatten. Wir haben auch in der Zeit, muss ich wirklich sagen, das ist aber jetzt heute im Prinzip, hat sich da nicht viel geändert. Kaum mal eine Kuh, die jetzt wirklich mit einer Azidose da liegt oder Milchfieberkühe, das kannten wir bei Bio gar nicht.
Also weil gesündere Tiere das, einfach. Ja.
Ja, aber auf eine andere Art, sag ich mal. Ob das unbedingt immer gesünder war. Die hatten nicht viel mehr viel zum Zusetzen,
wie
gesagt.
Den Umstellungsprozess, ich weiß gar nicht, wie lang der normalerweise ist, dass man nach Biostandards produziert, aber noch nicht quasi davon profitiert. Das ist ja irgendwie 1-2 Jahre. Wie lange lief das, war das bei Ihnen?
Tatsächlich, wir sind so schnell in Bio reingekommen und noch schneller wieder raus. Das hätte ich nie erwartet. Wir hatten nur ein halbes Jahr Umstellung, weil wir im Vorfeld, ich sagte ja am Anfang, dass wir so gut wie keine Veränderungen machen mussten.
Ja.
Wir haben auch schon 10 Jahre vorher extensiviert immer und haben dadurch keinen Mineraldünger gestreut, immer mit unseren eigenen Wirtschaftsdüngern gearbeitet. Bei Bio müssten wir das ja auch. Das war alles gut. Da sind auch unsere Flächen mittlerweile so drauf eingestellt, sag ich mal, dass wir so gute, hohe Erträge rausholen, ohne mit Mineraldünger zu arbeiten. Auch jetzt nach der Biozeit setzen wir auch keinen Mineraldünger ein, außer jetzt wieder auf Mais, wo wir dann mit Unterfußdünger arbeiten. Ja, aber ansonsten kein Mineraldünger. Alles über wirtschaftseigene Dünger. Und raus, darf man gar nicht sagen, sind wir von heute auf morgen rausgekommen. Also normalerweise hieß es immer, man hat bestimmten Jahr Kündigungsfrist, wie auch immer. Aber das war genau die Phase, wo uns dann die Molkerei vor Ort gesagt hat, Mensch, wir sind froh um jeden Liter, den wir nicht mehr Bio bekommen, weil die nicht mehr wussten, das Zeug loszuwerden.
Also der größte Unterschied von vor Bio und nach Bio ist tatsächlich in der Futterproduktion kein Mais, jetzt wieder Mais.
Genau.
Und wahrscheinlich Pflanzenschutzmaßnahmen im Mais ein bisschen.
Genau. Einzige Pflanzenschutzmaßnahmen ist tatsächlich auch im Mais, um die Flächen auch wieder sauber zu kriegen. Das war auch wirklich auch schwierig, sag ich mal. Aber das hat doch sehr gut funktioniert. Jetzt im zweiten Jahr hatten wir auch wirklich wahnsinnige Erträge. Im ersten Jahr war es noch so ein bisschen, naja, aber dieses Jahr war ja überall hohe Maiserträge,
ja,
sag ich mal.
Ja, war dieses Jahr überall gut.
Genau. Und ja. Das hat uns auch in den Karten gespielt.
Also raus innerhalb von einem Tag. Und dann muss man dann, also Molkerei Bescheid sagen, jo, hallo, ich möchte nicht mehr, oder wie läuft das?
Genau, wir haben am 15. Januar war die letzte Lieferung Biomilch. Ne? Und ich hatte das so zwischen Weihnachten und Neujahr angeleiert und dann noch gesagt, okay, wir verbrauchen noch unser Kraftfutter und so weiter und ab dann stellen wir um. Ein Kollege oder ein Berufskollege, 20 Kilometer Entfernung, der hat zur gleichen Zeit, der hat wirklich von einem Tag auf den anderen umgestellt.
Auch zurück.
Auch gleiche Molkerei.
Und auch aus dem Grund ist nicht wirtschaftliches genau. Kraftfutter sprengt alles.
Ja.
Vorher waren Sie eigentlich auch schon Biobauer, so halb.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind immer bestrebt, dass es unseren Tieren gut geht. Das geht los. Die Mitarbeiter müssen mit den Kühen klarkommen. Wir haben so ruhige Tiere. Ich mag es nicht, wenn man die scheucht, wenn man die treibt, wenn man die draufhaut oder irgendwas. Da gibt es sofort Ärger. So, und von den Haltungsformen habe ich mich gewundert, wie gleich wir da waren vorher. Und auch jetzt haben wir natürlich an den Haltungsformen ja nichts geändert. Ja, da auch diese Ausläufe und so weiter, das ist alles.
Haben Sie nicht zurückgebaut?
Nein.
Nee, jetzt dürft ihr nicht mehr raus.
Genau.
Das ist aber Quatsch. So. Ja.
Aber wenn man im Futter eine kostengünstigere und trotzdem noch höhere Energiekonzentration drin hat, dann machen sich die Tiere auch besser. Und wir sind auch von der Leistung direkt wieder hochgegangen. Und man muss sich wundern, wenn die uns das Biofutter, sage ich mal ganz offen, das Biokraftfutter verkauft haben mit Energiestufe 4 oder Energiestufe 5. Und nach der Umstellung sind die Kühe innerhalb von ein paar Tagen mit dem gleichen, angeblich gleichen Inhaltsstoffen beim konventionellen Futter, sind die 2 Liter hochgegangen. Nur der Wechsel vom Kraftfutter. Da möchte ich nicht wissen, weil ich davon Mist, auf Deutsch gesagt, verfüttert habe.
Teurer Mist.
Teurer Mist, ja. Und das war für mich auch wieder, wie soll ich sagen, ein Beweis dafür, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Es ist ja auch irgendwie echt wild. Also man macht das dann aus einer wirtschaftlichen Entscheidung und aus einer Bauchentscheidung, aus Überzeugung. Das Wirtschaftliche trägt nicht mehr und die Überzeugungsentscheidung ist ja auch nicht mehr so richtig haltbar, weil den Tieren geht es genauso gut. Der einzige Unterschied ist dann quasi das Kraftfutter und denen geht es dann augenscheinlich dann in der Leistung zumindest besser.
Ja, und ich muss auch sagen, auch bei den Verbrauchern, dadurch, dass wir ja hier noch einen großen Pensionspferdebetrieb dabei haben und man auch immer in Kontakt ist mit den Menschen. Hier kommen so viele Menschen nach uns hin und wir sind da wirklich auch in Anführungszeichen ein gläserner Betrieb. Die sehen unsere Tiere, die sehen, wie die gehalten werden, die kommen auch, ach ja, schönes, süßes Kälbchen und so weiter. Und für die machte das überhaupt keinen Unterschied, ob wir Bio waren oder nicht. Die haben das also uns nicht irgendwie negativ belastet, das ist ja aus Bio rausgetreten und was passiert denn jetzt oder so. Ne? Das muss ich wirklich sagen. Die sahen schon, glaube ich, wie der Mensch an sich mit seinen Tieren umgeht. Sie konnten sich selber vor Ort ein Bild machen, wie die Tiere gehalten werden. Haben natürlich auch gesehen, dass da kein Unterschied nach Bio ist. Und so macht man sich ja auch glaubwürdig, sage ich mal. Oder bleibt glaubwürdig mit dem, was man tut.
Es kommt halt auf den Betrieb an, ne?
Absolut.
Also und nicht auf ein Wort, was irgendwo steht.
Und wir haben nach wie vor auch, sind unsere ganzen Tiere auf Stroh gehalten. Ne?
Gab es denn blöde Kommentare? Also von den Leuten hier, von den Pensionspferdehaltern gar nicht? Gab es irgendwie überhaupt aus dem Berufskollegenkreis irgendwie?
Ich hatte, glaube ich, mit mehr gerechnet, ja. Aber ich glaube, dass gerade auch bei den Berufskollegen, die wussten auch um die Situation in der Zeit, dass eben der Biomarkt zusammengebrochen ist. Er erholt sich ja jetzt langsam wieder. Ist aber für mich jetzt, ich würde jetzt nicht nochmal eine Umstellung machen. Wie gesagt, ich bin jetzt Anfang 60 und habe keinen Nachfolger und so weiter. Das bleibt jetzt auch so, wie es ist. Wir werden eher den Kuhbestand noch mal ein bisschen abstocken, um von der Arbeitsbelastung runterzukommen.
Ich habe echt lange gesucht nach jemandem, der mit mir spricht, der von Bio wieder zu konventionell zurückgewechselt hat. Und viele wollten es nicht. Warum ist das so? Ist das ein Tabuthema irgendwie noch?
Ich glaube, dass vielleicht bei manchen Landwirten, dass die den inneren Anschein haben, sie hätten jetzt was Schlechtes gemacht. Ja, oder was Negatives. Das ist irgendwie negativ behaftet, wenn man von einem hohen Standard auf einen nicht so hohen Standard runtergeht. Aber ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der ganz offen mit den Leuten spricht. Ich denke, so kommt man am weitesten durchs Leben. Und auch dazu steht, man muss ja schon zu dem, was man macht, jeder Mensch macht Fehler und machen wir bestimmt auch. Ich kann auch heute nicht sagen, dass das immer alles richtig war, ne? Aber man muss schon dazu stehen und dann kann man das ja auch gut argumentieren und verkaufen, auf Deutsch gesagt, ne? Seine Begründungen. Und es gibt eben vielleicht auch Menschen, die ja, so ein bisschen introvertierter sind, die dann sagen, oh nee, ich komme jetzt von einem höheren Standard, das könnte ich mir so vorstellen, runter auf konventionell und dann ist alles wieder schlecht. Und dann sagte ich ja vorhin schon eingangs, also ich glaube, dass gerade in Deutschland die deutsche Landwirtschaft und die deutsche Lebensmittelproduktion der Landwirte auf einem so hohen Standard ist, dass ich da...
Kein großer Unterschied.
Genau.
Ja. Irgendwie ist es ja doch noch so, wenn man so breite öffentliche Meinung, Bio-Landwirtschaft, das ist die bessere Landwirtschaft. Und wenn man dann da wieder von weggeht, das ist auch so ein bisschen, ja, das habe ich nicht geschafft, ein guter Bauer zu sein, was ja völliger Quatsch ist, ne?
Absolut.
Aber das kann ich mir vorstellen, dass es bei vielen so, dass ja, die Angst vor dieser Bewertung ja, haben.
Genau. Grundsätzlich ist das ja auch in Ordnung, aber dann muss auch der Erlös passen. Es ist sowieso schon schwer genug, mit Milchvieh gutes Geld zu verdienen. Ja, da gab es so viele richtig schlechte Jahre. Jetzt dieser Boom vom Milchpreis und vom Zuchtvieh ist ja einfach der Blauzungenkrankheit geschuldet. Wir haben ja vorher diese wahnsinnigen Einbußen gehabt. Das ist einfach Angebot und Nachfrage. Die Milch ist total knapp und das Zuchtvieh ist total knapp.
Ja.
Und daher ist der Preis jetzt hoch.
Hätte irgendjemand eingreifen können und den Markt regulieren können? Gibt es da irgendjemanden, von dem Sie enttäuscht sind in diesem ganzen Gemengelage nach dem Hin- und Hergewechsel bei Kraftfutterherstellern? Ja,
ich sehe es mal heute so, Sie sprachen gerade Kraftfutterhersteller an, beziehungsweise da ist ja viel Kraftfutter aus dem Ausland gekommen auch. Ich möchte nicht wissen, wie da immer die Zertifikate dran gekommen sind. Aber die Zertifikate waren da, damit sind wir durch unsere Bioprüfung gekommen. Und da muss ich auch noch sagen, wir sind auf gar keinen Fall aus Bio ausgestiegen, weil wir die ganzen Prüfungen, die wir hatten, irgendwie Schwierigkeiten hatten oder schlecht bestanden haben und so weiter. Die haben wir alle ohne Probleme gelöst bekommen. Ja, also wenn wir eine Prüfung hatten, dann war alles sauber und vernünftig geregelt. Aber grundsätzlich bin ich immer einer, der die Schuld bei sich selber sucht und nicht bei anderen. Warum ist das so oder wo dran liegt das oder wem...
Wem kann ich den schwarzen Peter jetzt nicht schieben?
Ganz genau. Ja. Ich glaube, das war natürlich auch die Weltsituation und auch in Deutschland eben Corona und dann eben diese Inflation, wo das Geld so knapp wurde und jeder hat auch mal ein bisschen gesagt, nee, ich kaufe jetzt mal nicht die teuren Sachen.
Nee, genau. Es zieht sich durch alle Bereiche ja durch, ne?
Ja.
Vielleicht Abschlussfrage. Es gibt ja Bio und Bio und Bio. Sie haben gesagt, EU-Bio haben sie produziert. Es gibt auch
Demeter.
Ganz Demeter, also ganz verrückte Sachen.
Ja.
Gibt es da in der Branche, wie wird das so wahrgenommen? Hätten Sie sich auch vorstellen können, zu was anderem zu wechseln als zu EU-Bio?
Ich war aber schon bei dem Thema raus, die Kühe werden nicht mehr enthornt. Die dürfen ihre Hörner halten, weil das ist für mich absolut eine Gefahrenquelle für Mensch und Tier.
Bei Demeter jetzt zum Beispiel.
Ja. Mhm. Ne, wenn die da alle mit ihren, ja, das sind ja die Antennen und was weiß ich alles. Also ne, dann habe ich ja schon fast mit Betriebsleitern zu tun, die so in Schamanen sind.
Das sind dann die mit den Häkelpullis und mit den Birkenstocks.
Ja, auf jeden Fall. Ja, so. Und die dann auch da beim Mondschein da mit Hornmehl über die Flächen laufen und so weiter. Jeder Mensch darf, und da bin ich auch ganz für, der darf und kann doch machen, was er möchte. Aber das war zum Beispiel was, da war ich raus. Und wenn man sieht, wie eine ranghohe Kuh mit Hörnern eine andere zermartert und drangsaliert und so dermaßen verletzt oder schlussendlich auch den Menschen verletzen kann, dann muss ich das nicht haben.
Mhm.
Und darum, das wäre der Grund gewesen. Und daher waren wir bei EU-Bio und da konnten wir gut mit leben. Und bei den anderen Sachen hätten wir dann doch noch andere Maßnahmen, glaube ich, ergreifen müssen.
Danke.
So, im Nachgang zeigt mir das Gespräch mit Bernd Lohmann eigentlich nochmal zwei Dinge. Erstens ist es die Verbrauchermacht. Was Bernd Lohmann erlebt hat, haben ja sehr, sehr viele Biobetriebe und auch Direktvermarkter in der Corona-Zeit erlebt. Nach einem anfänglichen Hoch kam das Tief, verstärkt durch Inflation und Wirtschaftsflaute. Für zu viel Biomilch gab es zu wenig Absatz. Dafür spricht ja auch exemplarisch, wie schnell Lohmann bei der Molkerei wieder in die konventionelle Schiene wechseln konnte. Und das Gespräch zeigt mir auch noch zweitens, es kommt wirklich und vor allem auf den einzelnen Betrieb und Menschen an. Bei der Haltung seiner Tiere gab es bei Bernd Lohmann vor, während und nach Bio kaum einen Unterschied. In dem, was nachher auf dem Produkt draufsteht, Bio-Siegel ja oder nein, da gibt es dann schon einen Unterschied. Das war Schnack, Land, Fluss, ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion Marit Schröder und Monia Nienhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnack, Land, Fluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfehlt.